Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Fever Pitch, der Fußballpodcast mit Pit Gottschalk. Im Doppelpass mit meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zum Fever Pitch Podcast. Mein Name ist Malte Asmus und ich habe keine Ausstiegsklausel, denn es ist für mich eine Herzensangelegenheit und ein Lebenstraum, mit dir zu podcasten. Pit Gottschalk, hallo.
Ja, deine Ablösesumme ist natürlich für keinen Menschen bezahlbar. Wenn dein Chef dich verkaufen wollte, dann muss ich ja erstmal einen aufnehmenden Verein geben und dann kann ja eigentlich keiner das bieten, was du wert bist.
Gebe ich so weiter an dich, denn wer sollte nach dir in diesem Podcast kommen? Geht gar nicht.
Nein, also Fever Pitch ist ja quasi mein Baby und mein Baby würde ich niemals aus der Hand geben. Ne? Also das würden wir ja beide nicht zulassen. Ne? Allenfalls gibt es mal eine Tagesmutter, die nennen wir Alex Steudel, wenn er mich mal hier vertritt.
Die Tagesmutter, das finde ich gut. Ich habe ja schon zu ihm gesagt, zeig der Welt, dass du besser bist als Pitt im Podcasten, aber das mit Tagesmutter, das ist noch netter.
Ja, wenn er das Baby kriegt, ist er eine Tagesmutter. Das gefällt mir ehrlich gesagt oft auch nicht gut. Vor allem, wenn er das hört, wird er sich grün und blau ärgern. Aber das verdient er mal.
Absolut. Dann lass uns doch aber trotzdem über Fußball sprechen und nicht über Tagesmütter, sondern über Ausstiegsklauseln und Ablösesummen im Trainerbusiness. Das ist ja dann doch eine neue Situation, die da erreicht ist, vor allen Dingen auch eine neue Dimension.
Ja, absolut. Das ist ja ein historisches Ereignis. Er ist der teuerste Trainer der Fußballgeschichte. Ich betone, nicht Bundesliga-Geschichte, sondern der Fußballgeschichte. Er hat einen Sockenbetrag von 15 Millionen plus den ganzen Zuschlägen, manche leicht erreichbar, manche schwer erreichbar. Also irgendwann wird der Betrag, so meine Informationen, zwischen 20 und 25 Millionen betragen. Eine unfassbare Summe, größtes Risiko für einen Trainer, der in seinem Leben noch keine Titel gewonnen hat. Er hat mal das Pokalfinale erreicht, auch mal das Halbfinale der Champions League. Wunderbare Erfolge, aber nicht im Sinne von Triumph, dass er etwas Silber mit nach Hause bringt. Und Bayern ist aber bereit, die Zukunft einem solchen Trainer zu übergeben. Und das ist schon sehr erstaunlich, weil Julian Nagelsmann hätte ja alle Zeit der Welt noch auf ein Bayern-Angebot zu einem späteren Zeitpunkt einzugehen. Halten wir uns das mal ganz kurz fest. 33, ein Bayern-Trainer ist normalerweise irgendwie Mitte 50, das wäre also in 20 Jahren. Wir reden, eigentlich ist er für Bayern erst bereit im Jahr 2041. Also ich kann dir versprechen, da bin ich definitiv von längsten Rente, ja. Aber 2041, wenn man sich mal, ne, dann ist er eigentlich erst im richtigen Bayern-Alter. Dann weiß man erstmal, wie jung er wirklich ist mit 33. Und dem gibst du jetzt einen 5-Jahres-Vertrag. Das heißt, du glaubst ja erstmal, dass er mindestens die nächsten 3 bis 5 Jahre dein Trainer ist. Vor dem Hintergrund, dass die letzten 5 Bayern-Trainer es nie länger als 2 Jahre aus verschiedenen Gründen ausgehalten haben, FC Bayern. Also man kriegt egal wo man hinschaut auf das Zahlenwerk, kriegt alles eine ganz neue Dimension, was Bayern München da gerade entschieden hat für sich.
Diese 5 Jahre hat ja selbst so eine Legende wie Jupp Heynckes nur mit verschiedenen und mehreren Engagements bei Bayern überhaupt zustande gekriegt.
Also Ottmar Hitzfeld, jetzt einer von den 3 Jahrhunderttrainern, die Bayern München hatte bisher, kam 1998 und 2003, wenn ich mich richtig erinnere, ging es so langsam zu Ende, weil die Mannschaft seiner überdrüssig war. So, das waren mal so ungefähr 5 Jahre. Dann kam er später noch ein zweites Mal, um mal eben eine deutsche Meisterschaft mitzunehmen. Ja. Aber das ist schon eine Ansage. Ja. Ich vermute mal, es hat auch etwas für die Bilanz zu tun. Ja. Du hast ja jetzt eine Ablösesumme. Gehen wir mal der Einfachheit halber von 20 Millionen aus. Heißt, du kannst jetzt jedes Jahr 20 durch 5 dann von dieser Ablösesumme dann 4 Millionen abschreiben. Das heißt, du hast auch als Gegenwert in deiner sogenannten P&L, der Gewinn- und Verlustrechnung, erstmal nur 4 Millionen, da stehen ja im Cashflow, muss das Geld natürlich jetzt sofort fließen, also in gewissen Stößen. Aber ich glaube, dieser Vertrag, auch bei Spielern, wenn er dann eine gewisse Laufzeit hat, gilt auch darum, Ablösesummen dann entsprechend abzuschreiben. In der Abschreibung sozusagen ist das schon, was man dann beachten muss als so ein wichtiger Verein, der ja auch Teilhabe hat, um das zu rechtfertigen. Das ist ja auch alles vom Aufsichtsrat dann auch entsprechend hinterlegt.
Ist es denn zu rechtfertigen, einen direkten Konkurrenten ja jetzt richtig mit Millionen zu alimentieren? Upamecano so rund 40 Millionen, jetzt Nagelsmann, wenn dann alles zusammenkommt, 25. Also das ist ja schon eine ordentliche Stange Geld, die man da einem direkten Konkurrenten, direkten Verfolger in Rachen schiebt, der allerdings dann auch sportlich natürlich geschwächt ist. Was überwiegt denn da aus deiner Sicht?
Ich glaube nicht, dass die Motivation war, einen direkten Konkurrenten zu schwächen. Das hat Bayern in der Vergangenheit gerne mal getan. Ich glaube, in beiden Personalien, also Upamecano wie bei Nagelsmann, ging es darum, ein eigenes Problem zu lösen. Da hatte man Bedarf, einmal in der Innenverteidigung, einmal auf der Trainerbank. Und dann hat man geschaut, was gibt der Markt denn her und was könnte zu uns passen. Und dummerweise sind natürlich die besten Leute, die ein Problem lösen, eben bei direkten Konkurrenten. Insofern schwächst du dann im zweiten Schritt natürlich den Konkurrenten. Das wird den Bayern auch nicht unlieb sein. Aber ich glaube nicht, dass es die Hauptmotivation war. Mit der Ansage von Hansi Flick, dass er den FC Bayern verlassen möchte zum Saisonende, war eine Vakanz da. Und man wollte auch in der Innenverteidigung eine Veränderung haben. Und weil mit Boateng wollte man nicht weiter arbeiten. Alaba sucht ja auch das Weite. Und da war Upamecano der beste Verteidiger, den man haben konnte und mit Zukunft und auch weiter her viel Potenzial noch drin. Insofern glaube ich, dass die Motivation in beiden Fällen eine andere war.
Was bedeutet das denn jetzt insgesamt für Leipzig? Also Upamecano weg, Krösche weg, der Sportdirektor Nagelsmann weg. Brechen die da so langsam, aber sicher auseinander?
Also es ist schon bemerkenswert, dass Oliver Minzlaff, der Leiter von diesem Projekt in Leipzig, jetzt 3 Jobs hat. Er muss ziemlich viel machen. Also da ist gehöriger Aderlass. Man darf das nicht unterschätzen, auch dass Ralf Rangnick nicht mehr da ist. Bedeutet ja, dass man Fußballwissen abgibt, die rechte Hand mit Krösche. Ja, da wird man aufrüsten müssen. Trainer hat man ja jetzt gefunden mit Jesse March. Aber in der Führung dieses Vereins wird noch Know-how gebraucht. Ich glaube, dass da auch noch einiges passieren wird.
Und für die Bayern, was bedeutet das jetzt? Also erstmal, die Wunschlösung ist gefunden mit Nagelsmann. Jetzt muss er aber natürlich da auch dann liefern. Ich meine, die Titel, die er liefern muss, sind auch klar, aber er muss ja noch mehr schaffen. Er soll ja auch schrittweise einen Umbruch einleiten mit schon mittelfristigem Blick. Müller, Lewandowski, vielleicht auch Neuer dann ersetzen und natürlich ganz kurzfristig die Abwehr stabilisieren. Da reicht Upamecano wahrscheinlich auch nicht, aber reicht vielleicht das Konzept von Nagelsmann dann schon, um das herbeizuführen?
Also ich glaube, die Mannschaft auszurichten, dass ein paar Stellschrauben feinjustiert werden, also das, glaube ich, ist unkritisch. Aber natürlich muss man schauen, ob diese Riege an großen Spielern, der Weltfußballer Lewandowski, der Weltmeister Thomas Müller, der Weltmeister Neuer, ob sie ihn akzeptieren, kann da ja nicht aufgrund seiner Erfolge in der Vergangenheit sein, sondern das kann ja nur sein, weil er sie noch besser macht, weil er einen Input liefert, einen Fußball-Sachverstand, wie es vielleicht vor ihm nur Pep Guardiola beim FC Bayern erledigt hat. Also wenn er sie fachlich überzeugt, ist die Akzeptanz dann auch hoch. Sie müssen dann von Anfang an spüren, dass sie besser werden. Das Schöne ist, wenn man etwas reifer im Alter ist, so wie ich, sucht man immer nach Parallelen, wie war das in der Vergangenheit? Wo liegt eigentlich die Gefahr dabei? Felix Magath kam damals auch ohne Meistertitel zum FC Bayern, hat dann etwas geschafft, was es vorher nie gegeben hat. Er hat das Double gewonnen und das Double verteidigt. Und es hat ihn trotzdem nicht geschützt, im dritten Jahr entlassen zu werden. Es gab Louis van Gaal, international großer Trainer. Der hat die Mannschaft ins Champions-League-Finale geführt. Und trotzdem war irgendwann seine Zeit relativ rasch zu Ende beim FC Bayern. Er war aus unterschiedlichen Gründen war es in beiden Fällen so. Entweder weil sie so von sich überzeugt waren, dass sie anderen Leuten die Meinung aufdiktieren wollen oder weil sie keine Kritik an der eigenen Arbeit zugelassen haben. Bei Bayern München sitzen in der Führung aber Leute, die haben schon etwas gesehen und etwas erreicht. aktuell Rummenigge noch, aber dann auch Oliver Kahn in der Nachfolge. Uli Hoeneß regiert aus der Ferne ja auch noch mit. Und die beanspruchen natürlich schon, dass sie bei den Entscheidungen, die ein Trainer trifft, ein Wörtchen mitreden. Nicht reinreden, mitreden. Und das kann man ignorieren oder auch aufnehmen und auch hören, wohin die Reise geht. Sowohl Magath wie auch Van Gaal wollten das nicht. Und das hat eben dazu geführt, dass die Zeit trotz Erfolge beendet wurde. So, und es gibt Menschen wie Ottmar Hitzfeld oder auch Jupp Heynckes, auch Ugo Lattek, das sind die drei großen Bayern-Trainer der Geschichte, weil sie außerordentlich viel Erfolg haben. Wir hatten ja praktisch alle Erfolg, aber die hatten außerordentlich großen Erfolg über weite Strecken einer Ära. Die haben sich nicht zum Maß aller Dinge gemacht, sondern waren immer in der Lage, sich der Situation beim FC Bayern anzupassen, ohne ihre Identität zu verlieren als Trainer. Und wenn Julian Nagelsmann das gelingt, wunderbar. Nur nicht vergessen, dann sind wir wieder bei meiner ersten Feststellung, erst 33, da muss man schon starke empathische Fähigkeiten entwickeln, um das tun zu können, weil jeder weiß es ja von sich, dass man vielleicht als junger Mensch dann doch Dinge anders sieht als später als reiferer Mensch, wo man etwas gelassener ist. Und deswegen ist das schon eine spannende Konstellation, mit Nagelsmann die Akzeptanz in der Mannschaft kriegt, die Akzeptanz in der Bayern-Führung kriegt und dann als Bindeglied dann die Erfolge einfährt, die man von ihm erwartet. Weil ein Umbruch ohne Erfolge, wie das bei Borussia Dortmund ja möglich war und möglich ist, ist beim FC Bayern definitiv ausgeschlossen. Da wird man schon sehr nervös, wenn man international nicht weit kommt.
Wie wirkt sich denn jetzt dieser Wechsel aus deiner Sicht auf Nagelsmanns Ruf aus? Der galt ja immer als jemand, der vertragstreu ist, der seine Verträge dann auch bis zum Ende durchzieht und dann erst einen Arbeitgeber verlässt. Das war ja was Marcel Reif auch im Doppelpass immer wieder herausgestellt hat. Jetzt hat er das ja erstmals in seiner noch jungen Karriere anders gemacht. Er hat gesagt, mein Herz sagt, ich soll zu Bayern, ich möchte hier weg. Wirkt sich das irgendwie aus?
Also man muss ja erstmal einen Ankläger haben und RB Leipzig hat sich nicht beklagt, sondern war offenbar sehr gesprächsbereit und hat das möglich gemacht. Ohne RB Leipzig hätte das ja nicht funktionieren können. Er hat ja einen langfristigen Vertrag bis 2023 gehabt. Ich finde, dass das vergleichsweise geräuschlos über die Bühne gegangen ist. RB Leipzig ist ein Wirtschaftsunternehmen, weniger Verein, mehr Wirtschaftsunternehmen und die hatten gewisse Ambitionen, was die Ablösesumme betrifft. Die sind erfüllt worden, Rekordbeitrag oder wie wir in der Redaktion sagen, drei Adi Hütter hoch. Dann können die eigentlich zufrieden sein mit dem, was sie erreicht haben und keiner beklagt. Die öffentliche Wahrnehmung ist jetzt auch nicht so, dass die Leute sagen, das macht aber jetzt was Unverschämtes. Ich finde, dass das Theater bei Marco Rose von Gladbach zu Dortmund größer war, obwohl es sogar vertraglich erlaubt war mit einer Ausstiegsklausel.
Da geht es jetzt wirklich geräuschloser zu. Aber wenn du sagst, drei Adi Hütter sind ein Nagelsmann, wie viel Florian Kohfeldt ist denn ein Nagelsmann?
Also Florian Kohfeldt ist, glaube ich, jetzt, nein, man darf das nicht sagen, aber den gibt es jetzt im Schlussverkauf.
Ist aber momentan.
Ich habe es jetzt nett formuliert, ich hatte zuerst ein anderes Wort drauf, aber es sind immer noch Menschen, das gebührt sich nicht.
Das stimmt. Aber er ist trotzdem momentan sowas ein bisschen wie die ärmste Sau im Fußball, weil er ein Ultimatum mehr oder weniger von seinem Sportchef Frank Baumann gekriegt hat. Wir gucken nochmal das Pokalspiel.
Nein, er ist nicht der ärmste Sau. Er hat schon letztes Jahr den Abschiedskampf erlebt. Ja, hat er durchgestanden auf dem letzten Stück der Geraden und hat eine Chance bekommen, sich zu bewähren. Zwischenzeitlich sah das sehr gut aus. Jetzt ist er wieder reingerutscht. Also ich mag das jetzt nicht, wenn man sagt, ihm wird ja jetzt, also klang das jetzt gerade zumindest, ihm wird Unrecht geschehen. Nein, man hat ihm mehrfach die Treue gegeben, jetzt auch nochmal. Aber natürlich kommt ein Verein wie Werder Bremen nicht daran vorbei, auch die sportliche Bilanz dann zu ziehen, ob das noch mit ihm Sinn macht. Er hat ja einen guten Draht zur Mannschaft, aber man hat auch keinen adäquaten Nachfolger gefunden. Thomas Schaaf offenbar war nicht dazu bereit. Oder noch nicht bereit, besser gesagt. Also ich finde, es sollte dankbar sein, dass man am Montag nicht schon die Reißleine gezogen hat.
Aber ein Spiel gegen Leipzig ist jetzt undankbar, so als letzte Bewährungschance, weil da kannst du ja als Werder Bremen, zumindest vom Papier her, auch wenn du eine unheimliche Pokalbilanz hast und in 41 Pokalheimspielen 40 Mal nicht verloren hast, eigentlich ja nur verlieren.
Er hätte seine Haltbarkeit in den vielen Bundesligaspielen vorher ja schon sicherstellen können, hat er nicht getan. Jetzt kriegt er nochmal in einem K.O.-Spiel eine weitere Chance. Also ich kann da wirklich keine Unfairness erkennen.
Jetzt hatte ich zu Nagelsmann dich gefragt, ob der seinen Ruf beschädigt hat. Hat Kofeld vielleicht auch seinen Ruf geschädigt, dass er im letzten Jahr natürlich in Abstiegsnot war, den Verein zwar gerettet hat, aber dann tatsächlich noch ein Jahr dran gehängt hat und es jetzt auch nicht so läuft, wie man sich das eigentlich vorgestellt hat. Der galt ja neben Nagelsmann immer als große Trainerhoffnung aus Deutschland.
Ja, aber nur bei den Leuten, die jetzt nicht so die Einblicke haben. Er war immer ein populärer Trainer, aber ob er wirklich ein guter Trainer ist, den Nachweis ist er in seiner Karriere schuldig geblieben oder konnte er zumindest noch nicht offenlegen. Also ich lasse mich ja nicht davon täuschen, dass er unfassbar nett zu Journalisten ist und jedem Rede und Antwort steht. Das ist wirklich sehr sympathisch, aber sympathisch heißt ja nicht, dass man fachlich so gut ist. Ich glaube, dass in dieser Mannschaft mehr steckt, als zweimal hintereinander im Abstiegskampf zu stecken. Da darf man schon mal die Frage stellen, ob Kofeld wirklich der Wundertrainer ist, für den er bei dem einen oder anderen dargestellt wird. Bei mir war er nie der Wundertrainer.
Also wärst du auch, wenn du Verantwortlicher in Bremen wärst, dann eher für die Lösung, dann zumindest in der neuen Saison dann auch mit einem neuen Trainer zu starten, ganz egal, wo man dann steht.
Grundsätzlich bin ich der Meinung, dass man immer eine Saison mit einem Trainer beenden sollte. Ja, und wenn man einigermaßen der Meinung ist, dass man sein Saisonziel, in dem Fall Klassenerhalt, erreichen kann. Wenn man jetzt der Meinung ist, man sollte nochmal alle Kräfte freisetzen in den letzten paar Spielen, okay. Aber die Saison ordentlich zu Ende spielen, Pokal-Halbfinale ist ein toller Erfolg, vielleicht wird es ja auch das Finale. Es ist ja nicht ausgeschlossen, dass er auch den Klassenerhalt schafft. Und dann ist aber die Zeit auch gekommen zu sagen, wir müssen neue Impulse setzen. Er war ja jetzt auch schon eine geraume Zeit da. Hat jetzt 2 Jahre Zeit gehabt, mindestens ins gesicherte Mittelfeld zu kommen. So, da sollte ein gut sortierter Verein aber schon sich Gedanken machen, wer könnte sein Nachfolger sein und schon mal erste Gespräche führen, um neue Impulse in die Mannschaft zu bringen. Weil die Mannschaft ist gut, also gar keine Frage. Aber da nochmal auf der Trainerstelle was zu tun zur neuen Saison, halte ich für zwingend notwendig, spätestens.
Glaubst du denn, dass vor dem Halbfinale jetzt, also Werder gegen Leipzig, bei Leipzig durch diese Nagelsmann-Geschichte da irgendwo eine Unruhe reingekommen ist, die sich vielleicht auf die Mannschaft auswirkt und entsprechend positiv dann für Bremen wirken könnte?
Also nach allen öffentlichen Wahrnehmungen möchte ich mal sagen, dass das alles ziemlich professionell abläuft, also die ganze Abwicklung, so wie man es bei einem Wirtschaftsunternehmen auch sich wünscht. Ich glaube nicht, dass das große Auswirkungen das Pokalspiel hat. RB Leipzig hat halt auch 2 Gesichter und kann so ein Spiel auch verlieren. Das macht es ja jetzt gerade so schön spannend am Freitagabend. Aber ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass die Trainerdiskussion Einfluss auf die Mannschaft hat. Also dafür gibt es auch keine Anzeichen.
Spannend wird es am Freitag, wird es auch spannend am Samstag, wenn dann Dortmund auf Holstein Kiel trifft, wenn vielleicht wieder die Gesetze des Pokals greifen?
Also ich halte das für ziemlich eindeutig, wie das ausgeht. Das wird Dortmund krachend gewinnen. Also alles andere wäre ja überraschend. Holstein Kiel hat ja auch nochmal großen Nachholbedarf durch die Quarantäne. Man weiß nicht, welchen Rhythmus die Mannschaft hat. Vielleicht hat sie auch Energie geladen. Klar kann das sein, aber selbst für den Fall, dass Holstein Kiel einen Sahnetag kriegt, muss Dortmund in der Lage sein, selbst einen mittelmäßigen Tag dieses Spiel zu gewinnen. Also ich mache mir da keine Sorgen, dass Dortmund ins Pokalfinale reingeht. Das ist fast gesichert. Doch.
Die Ergebnisse aus den letzten Wochen in der Bundesliga würden das auf jeden Fall unterstreichen. Natürlich Siege gegen Wolfsburg, Siege gegen Berlin, Union Berlin und auch ein klarer Sieg gegen Werder Bremen. Aber man hat Dortmund ja gerade gegen Kleine auch schon oft schwächeln sehen.
Absolut richtig, aber gegen kleine Mannschaften aus der Bundesliga, die nochmal die gewohnt sind, Bollwerke aufzubauen. Aber Holstein Kiel ist schon eine offensive Mannschaft in der zweiten Liga. Also da sind sie jetzt nicht im Ruf, besonders Beton anzumischen, sondern die spielen halt mit. Und dann, wenn gefragt ist, alles zu verteidigen, dann bricht dieser Wall normalerweise. Also so ein Spiel geht 2-0, 3-0 für Dortmund aus. Vielleicht kommt man Verteidiger, dann hat es noch ein Gegentor gefangen. Das ist der Normalfall. So, und dann kommt der real existierende Wahnsinn, dass es alles ganz anders kommt und du mich nächste Woche im Podcast dann auslachst. Klar, kann passieren, aber zu 90% ist das Spiel im Ausgang ganz klar.
Ich würde dich nie auslachen, ich würde dich nur anlachen.
Ja, genau. Und zwar so, dass ich es nicht sehe. Klar.
Richtig. Naja, wie sollen wir uns sehen? Du sitzt in München, ich sitze in Hamburg. Wir sind nur über die Sprache miteinander verbunden.
es wäre dann auch besser für dich, wenn möglichst viele Kilometer zwischen.
Okay, okay, die Warnung ist angekommen. Ich passe auf, was ich sage und wie ich dabei auf jeden Fall gucke. Also, du kannst uns keine Spannung fürs Wochenende bzw. für den Samstag versprechen. Kannst du uns denn wenigstens Spannung für den Doppelpass am Sonntag versprechen?
Ja, ich glaube auch. Also du hast ja, deine erste Frage war ja alles zu diesem Nagelsmann-Transfer. Warum und wieso und weshalb? Ja, die großen Ws zu diesem wirklich historischen Ereignis. Und der Macher dieses Transfers, der ihn dahinter steckt, in der Öffentlichkeit kaum bekannt, aber derjenige, der den größten Trainertransfer der Fußballgeschichte angebahnt hat, der sitzt bei uns im Studio und das ist Volker Struth.
Sonntag ab 11 Uhr dann im Doppelpass auf Sport 1 und Montag gibt es natürlich dann auch wieder den FIFA Pitch Newsletter. Ihr müsst ihn allerdings abonnieren unter newsletter.pitgottschalk.de. Wenn ihr das dann getan habt, dann flattert er um 6.10 Uhr in euer Postfach und den Podcast FIFA Pitch, den gibt es dann nächste Woche am Donnerstag wieder für euch, beziehungsweise ab Donnerstag wird er dann abrufbar sein und den kriegt ihr natürlich auch, wenn ihr ihn abonniert mit dem Podcatcher eurer Wahl oder auf meinsportpodcast.de oder auf Sport 1. Viele Wege führen zu uns und wir werden uns dann wieder zusammen telefonieren und ich verspreche, ich werde nicht lachen.
So machen wir das. Ciao, ciao.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
FIFA Pitch, der Fußball-Podcast mit Pit Gottschalk. Im Doppelpass mit meinsportpodcast.de. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.